Club Universum, der Podcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Club Universum Podcasts. Club Universum, der Podcast vom Club Dialog und vom Universum Bremen. Mein Name ist Sebastian Butte. Ich darf durch dieses Gespräch leiten. StammzuhörerInnen unter euch werden das wissen, werden das kennen und auch wissen, dass wir immer einen sehr spannenden Gesprächsgast aus dem Bildungskontext, zum Teil aus dem erweiterten Bildungskontext hier bei uns im virtuellen Studio haben. Das ist natürlich auch heute so und ich freue mich sehr, dass heute aus Frankfurt uns zugeschaltet ist die Vera Borngesser. Vera, hallo.
Hallo Sebastian und hallo in die große Runde.
Vera, wir starten heute einfach mal noch gar nicht mit dem Thema, um das es gleich gehen soll, sondern um dich ein bisschen kennenzulernen mit einem knackigen, flotten Frage-Antwort-Spiel, okay?
Okay.
Gut, du kannst im Prinzip einfach immer nur mit einem Wort antworten, du darfst sehr gerne aber auch so zwei, drei erläuternde Sätze dazu sagen. Vera, selber kochen oder essen gehen?
Essen gehen, weil ich ganz unkreativ bin und also ich hätte die Antwort C genommen, meinen Mann kochen lassen, der kann das nämlich deutlich besser als ich.
Netflix oder Kino?
Kino. Ich würde es als Event sehen, aber grundsätzlich schaue ich sehr wenig Filme an. Zu Hause überhaupt kein Fernsehen. Ich schaue gezielt Dokumentationen an. Aber wenn, dann Kino, weil das hat was mit Rausgehen zu tun und Menschen treffen.
Jetzt ist bald, oder nicht bald, es ist Sommer und das Wetter ist momentan oft ziemlich gut. Berge oder Strand?
Strand, ganz klar. Ich liebe Sonne, ich liebe das Meer, ich liebe diese Unendlichkeit der Wellen. Strand.
Schön. Und jetzt leite ich ein bisschen schon zum Thema hin und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können ja schon mal anfangen zu mutmaßen, worum es heute gehen könnte. WhatsApp oder Signal?
Signal. Auch das eine sehr klare Antwort, weil ich da nicht so viel von mir preisgebe. Ja, und das ist definitiv eine Überleitung.
Eine Überleitung nämlich, weil wir dich heute eingeladen haben, um über die digitalen Helden zu sprechen. Wir gehen da natürlich gleich im Einzelnen noch drauf ein, aber vielleicht erstmal für die Erklärung ganz grundsätzlich. Vera, was sind die digitalen Helden?
Die digitalen Helden sind eigentlich nicht wir, sondern sind Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9, die jüngeren Schülern ihrer Schule oder auch Schülern von Grundschulen Frage und Antwort stehen, wenn es um Probleme geht im Internet, um Fragen, die im Bereich digitaler Medien aufkommen können. Digitale Helden sind grundsätzlich aber auch eine Organisation, zu denen gehöre ich. Und wir bilden diese digitalen Helden, die SchülermentorInnen an den weiterführenden Schulen aus.
Erzähl uns vielleicht, bevor wir auf die konkreten Inhalte genauer eingehen, ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte. Wann haben sich die digitalen Helden gegründet? Wer steht dahinter? Wann bist du auch dazugestoßen?
Sehr gerne. Das Ganze geht einige Jahre zurück, ins Jahr 2009. Da war unser damaliger Geschäftsführer noch als Informatiker hauptberuflich unterwegs. Er selbst nennt sich sozialkompetenter Informatiker und ich finde, er trifft das sehr genau auf den Punkt. Er wurde damals angesprochen, weil er Onkel eines 12-jährigen Jungen war, dem Luca, der ist in eine Abo-Falle getappt. Und der damals alleinerziehenden Mutter flatterte dann ein Anschreiben von einem Anwalt ins Haus mit der Forderung, 500 Euro zu bezahlen für eine Abo-Falle, von der Luca nichts wusste. Er hatte sich etwas heruntergeladen und war sich nicht bewusst, dass das kostenpflichtig war. Jörg hat dann unterstützt und geholfen, Jörg Schüler, und hat sich abends zusammengesetzt mit seinem Freund und Trauzeugen, hat mit ihm über das Missgeschick gesprochen und wie sie das gelöst haben. Und die beiden haben festgestellt, das ist ein Problem, das haben sehr viele Familien. Die Eltern haben selbst wenig Erfahrung mit digitalen Medien, gerade in der Zeit 2009 haben auch noch nicht alle Erwachsenen so intensiv soziale Netzwerke beispielsweise genutzt und können schwer ihre Kinder unterstützen und stehen selber dann recht hilflos da, wenn ihre Kinder vor Problemen stehen. Und die waren damals genauso häufig und präsent wie heute auch schon. Ja, und dann haben die beiden gesagt, es wäre doch wichtig, da mal aktiv zu werden. Florian Borns war der Freund und war damals aktiv im Bereich Social Media und Kommunikation für ein Möbelhaus. Ja, die beiden haben sich einige Gedanken gemacht und sind dann per Zufall hier in Frankfurt auf den Jugendmedienschutz gestoßen, die Angebote gemacht haben in dem Bereich zu der Zeit und haben sich bereit erklärt, einen Workshop für Eltern mit Kindern anzubieten, bei dem es um Risiken im Internet gehen sollte und um die Frage, wie können Eltern ihre Kinder da gut unterstützen. Die haben sich dann einen dritten Herrn ins Boot geholt. Der Florian kannte nämlich Gregory Grund vom Fußball und sagte, das ist doch super, der Gregory sollte mit dabei sein. Der ist nämlich Pädagoge. So hat sich dann also ein Trio gegründet aus Pädagoge, einem Menschen aus der Kommunikation und einem Informatiker, die erstmal eine GbR gründeten, vor dem Hintergrund Workshops anzubieten. Und das Ganze entwickelte sich aber weiter. Im Folgejahr haben sie dann diesen Workshop angeboten, sind immer weiter ins Gespräch gegangen und haben 2013 ein Konzept erstellt, zusammen mit Beate Kremser und Angelika Beranek, bei dem sie ein Peer-to-Peer-Projekt entwickelt hatten. Mhm. Es sollte dann eben darum gehen, dass nicht wir als Erwachsene Eltern und ihre Kinder unterstützen, sondern dass junge Menschen selbst die jungen Menschen unterstützen. Denn wer kennt besser die Probleme und die Schwierigkeiten, die da auftreten können? Und auch für Jüngere ist es leichter, sich an Gleichaltrige zu wenden oder an etwas Ältere, von denen man vermutet, na, die wissen ja, wovon ich spreche, denen muss ich nicht erklären, wie TikTok funktioniert oder was es mit Snapchat auf sich hat und erwarten da ein gewisses Verständnis. Und so haben die fünf zusammen die Digitale Helden GmbH gegründet. Das war im Jahr 2013. Inzwischen ist da einiges gewachsen. Wir sind ein deutlich größeres Team geworden. Einige der Gründer sind heute auch nicht mehr mit an Bord, sondern im Fachbeirat. Ja, das Ganze hat sich deutlich weiterentwickelt.
Und du selbst bist dann warum und wie dazu gekommen?
Ich selbst bin eigentlich Diplom-Sozialarbeiterin, war lange in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, hatte dort auch meinen Arbeitsschwerpunkt im Bereich der aktiven Medienarbeit. Wir haben viele Projekte gemacht, bei denen es natürlich auch um Risiken ging, aber auch um die ganzen tollen Seiten, die Medien so mit sich bringen. Und irgendwann stellte ich dann fest, ich bin jetzt 10 Jahre in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Es gibt nicht mehr so viel Neues zu entdecken. Ich wollte einen neuen Bereich einschlagen und für mich war klar, ich brenne dafür, mit digitalen Medien zu arbeiten und das in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einzubinden, und zwar ausschließlich, und habe mich dann 2013 selbstständig gemacht. Interessanterweise war ich im gleichen Gründerzentrum wie die digitalen Helden. Wir saßen Büro an Büro. Ich hatte mich als Medienpädagogin selbstständig gemacht, war zu der Zeit vom Ruhrgebiet nach Frankfurt gezogen. Die heutigen Kollegen saßen neben mir im Büro und so kam ich dann recht bald dazu, für sie Workshops zu leiten. Zu der Zeit sind wir noch selbst losgezogen. Die ersten Schulen waren in Hessen im Kreis Limburg und wir haben dann vor Ort die digitalen Helden auch über Workshops ausgebildet. Heute funktioniert das auf anderer Ebene. Es sind heute ja so zwischen 170 und 180 Schulen, die teilnehmen im Mentorenprogramm. Die sind verteilt über ganz Deutschland und darüber hinaus. Wir können nicht mehr zu jeder Schule fahren, sondern bieten das auf andere Weise an. Damals fand es noch vor Ort statt. Wir sind hingefahren, haben einzelne Workshops gemacht und da war ich dann punktuell an Bord und bin jetzt seit 3 Jahren knapp fest mit dabei.
Das heißt, eure Zielgruppe sind sehr speziell Schulklassen und auch in dieser Altersspanne 8er, 9er Jahrgang.
Ja, genau. Es ist so, dass wir grundsätzlich sagen können, dass unsere Zielgruppe junge Menschen ab Klasse 5 sind. Das sind nicht unbedingt unsere primären Zielgruppen, sondern die sekundären. Wir bilden die SchülerInnen der Klassen 8 und 9 aus, aber mit dem Ziel, dass sie ihr Wissen weitergeben an die Jüngeren, hauptsächlich der Klassen 5 und 6. Somit gehören die auch zu unseren Zielgruppen. Wir haben also diverse Themen im Repertoire, die so ab Klasse 5 eine Rolle spielen. Primäre Zielgruppe sind aber letzten Endes auch die PädagogInnen vor Ort, sprich die Lehrkräfte und SchulsozialarbeiterInnen, denn die bilden die digitalen Helden in den Schulen aus. Wir stellen Grundlagen zur Verfügung, wir veranstalten Barcamps, Netzwerktreffen und Fortbildungen, aber vor Ort sind die sogenannten Heldenbegleiter, so nennen wir die PädagogInnen, die dann in AG-Form oder in Form eines Wahlpflichtunterrichts ihre digitalen Helden in der Schule ausbilden.
Vera, wenn man auf eurer Homepage geht, dann ist eines der ersten Zitate oder die Eigenbeschreibung sozusagen, die einem ins Auge fällt, ich zitiere, wir helfen Schulen und Familien, digitale Kommunikation bewusst und kompetent zu nutzen. Wie definiert ihr bewusste und kompetente Nutzung?
Ich persönlich würde das übersetzen mit gezielt und überlegt, das kompetent. Wir alle nutzen Medien, um diverse Dinge zu tun, um uns zu informieren, um zu kommunizieren mit anderen, um Inhalte mit anderen zu teilen. Und dabei wissen wir aber oft gar nicht, wie die Medien wirklich funktionieren, die wir da anwenden. Gerade in heutigen Zeiten, wo wir nichts mehr an Computergehäusen oder an Computerinneren umbauen, ausbauen, sondern die Anwendung ganz einfach funktioniert, verstehen wir oft nicht, welche Mechanismen dahinter stehen. Wir selber programmieren ja auch selten Spiele oder andere Anwendungen und entwickeln dadurch nur selten ein Verständnis, wie digitale Medien funktionieren und welchen Einfluss das eben auch auf unsere Mediennutzung hat. Zum Beispiel Algorithmen zu verstehen, wie uns Inhalte im Internet angezeigt werden, dass wir nicht einfach bei Eingabe eines Suchbegriffs all das sehen, was auch unsere Nachbarn und Freunde sehen, sondern dass wir ganz individualisierte Inhalte angezeigt bekommen und das auch auf einer bestimmten technischen Basis, die wir selten hinterfragen oder uns bewusst machen. Ja, also wir nutzen das sozusagen unbewusst, wir wenden das an, wir setzen es ganz alltäglich ein, aber machen uns wenig Gedanken darüber, was dahinter steht, wie das Ganze entstanden ist, wie uns das selber beeinflusst und wie wir es auch gezielt einsetzen, um das zu erreichen, was wir wirklich erreichen wollen damit. Es gibt sicherlich ganz viele Potenziale und Chancen, die uns wahrscheinlich entgehen, weil wir sie uns nicht bewusst machen. Und das ist aber eine wichtige Grundlage, um kompetent mit Medien umzugehen, also zu verstehen, wie die Medien funktionieren, um zu wissen, was es alles an Möglichkeiten gibt, die mir zur Verfügung stehen und dann ganz bewusst Entscheidungen zu treffen, Angebote zu nutzen oder auch eben nicht zu nutzen. Wenn ich jetzt so in den Bereich Datenschutz denke, wäre es ein Beispiel, das fragt es mich vorhin, WhatsApp oder Signal. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ja. Ich könnte WhatsApp einfach nutzen, weil es ist praktisch, es funktioniert, alle sind da, ich habe tolle Funktionen, Punkt. Wenn ich aber hinterfrage und überlege, wie funktioniert WhatsApp, weshalb ist WhatsApp kostenfrei, wie wird das Ganze finanziert, wenn ich doch nichts dafür bezahle, was passiert mit den Daten, die gespeichert werden, gegebenenfalls, dann kann ich die bewusste Entscheidung treffen und sagen, nein, ich möchte lieber ein alternatives Angebot nutzen, von dem ich weiß, dass weniger Daten gespeichert werden. Und das könnte Signal sein, Threema oder Wire oder Ähnliches, es gibt viele Alternativen. Aber ich muss mir das eben erstmal bewusst machen, um dann die Entscheidung treffen zu können.
In eurer Arbeit mit den SchülerInnen, inwiefern nehmt ihr wahr, dass da zum Teil vielleicht aber auch eine Sensibilisierung schon vorhanden ist, vielleicht auch mehr als noch vor einigen Jahren? Oder ist es wirklich so, dass die meisten User sehr, sehr unbedarft daran gehen und eigentlich dann doch sehr auf, um die Kanzlerin mal zu zitieren, Neuland treffen?
Naja, es ist schwierig, das so pauschal zu sagen. Ich erlebe durchaus junge Menschen auch als sehr reflektiert. Und wenn ich Workshops leite oder Webinare leite und da sind junge Menschen dabei und die sagen, du sagst immer nur, die jungen Menschen wissen das alles nicht, die Erwachsenen wissen es doch genauso wenig, dann stimmt das absolut. Ich spreche nicht über die jungen Menschen und die Probleme und das den Mangel an Kompetenz, weil ich das nur bei jungen Menschen sehe. Ich sehe es eigentlich tatsächlich noch fast mehr bei uns Erwachsenen. Ich erlebe auch schon, dass sie in gewissen Bereichen sensibler werden. Mir fällt da zum Beispiel eine Session ein bei einem Barcamp, die sehr beliebt war und bei der ich junge Menschen erlebt habe, die sehr reflektiert diskutiert haben. Das Thema war Körperideale. Wie präsentieren sich junge Menschen auf Plattformen wie Instagram und was macht das mit uns, wenn wir das alltäglich sehen? Und immer wenn ich Workshops an Schulen leite, ob digital oder vor Ort, bin ich begeistert, wie reflektiert Einzelne auch mit Themenbereichen umgehen, mit Problemen umgehen, wie viel sie auch schon wissen. Aber man kann ganz sicher nicht sagen, dass sie da total kompetent wären. Das kann manchmal täuschen, wenn man junge Menschen bei der Mediennutzung beobachtet. Die gehen ganz intuitiv mit den Geräten um und erschließen sich jede neue App und jedes neue Programm ganz unbedarft und ohne Hürden und Ängste, gehen ganz sicher damit um, vermeintlich, aber letzten Endes haben sie auch Schwierigkeiten, wirklich die Angebote sicher zu nutzen, weil ihnen einfach die Lebenserfahrung fehlt. Das ist ein ganz großer Punkt bei jungen Menschen, wo wir als Eltern oft denken, naja, guck mal, die können ja ganz sicher umgehen mit den Geräten, aber nein, sie wissen auch ganz vieles noch nicht und das ist manchmal ein Problem sicherlich der Medienkompetenz, weil uns die digitalen Medien vor neue Herausforderungen stellen. Ganz oft sind es aber Probleme, die eigentlich mit unserem Miteinander zu tun haben, die dann über digitale Medien weitergetragen werden und das eben Lebenserfahrung hilfreich. Wenn ich mich zweimal mit meiner besten Freundin gestritten habe und die hat dann im Streit etwas Böses gemacht, dann lerne ich oder leite daraus gegebenenfalls ab, Naja, ich sollte vorsichtig sein, was ich manchen Personen über WhatsApp schicke, auch wenn ich denke, ich bin mit ihnen befreundet. Lebenserfahrung führt auch zu Medienkompetenz. Und deswegen bestärke ich Eltern auch immer darin, auch wenn ihr selber nicht medienaffin seid, ihr könnt trotzdem eure Kinder darin unterstützen, weil ihr könnt mit einem anderen Blickwinkel nochmal Angebote wahrnehmen. Ja.
Wenn man sich ein bisschen umschaut, du hast es gerade auch schon zwischendurch angedeutet, dass ihr ganz viele unterschiedliche auch Angebote habt, Programme habt im Endeffekt. Also wenn man, wir müssen das jetzt nicht alles oder wir haben gar nicht die Zeit, um das alles im Einzelnen aufzugreifen, aber wenn man das nachschaut bei euch auf der Homepage, wozu ihr arbeitet, dann geht es da, Algorithmen hast du eben schon angesprochen, es geht um Bots, es geht um Fake News, es geht um Cybermobbing, also so diese klassischen Oberbegriffe, sage ich mal so, die wahrscheinlich den meisten ja auch direkt einfallen in diesem Kontext. Ich bin auf zwei Sachen gestoßen, wo ich gerne doch ein bisschen mehr Informationen von dir noch hätte. Und zwar habt ihr zwei Angebote, die sich nennen Klassenchat und digitaler Notfall. Da kann ich mir im ersten Moment jetzt nicht ganz genau was drunter vorstellen. Magst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
Sehr gerne. Klassenchat, dahinter verbirgt sich ein freier Online-Kurs. Wir haben neben diesem Mentorenprogramm, das ich gerade geschildert habe, auch Angebote für Schulen. Einzelne Kurse, frei nutzbare Online-Kurse in den Schulen anzuwenden, ohne dafür Teil des Mentorenprogramms zu sein. Und ein wichtiger Kurs ist Mit Respekt im Klassenchat, finanziert von der Stiftung Klassenziel, die und weiteren Förderern, die gesagt haben, es ist uns ganz wichtig, junge Menschen zu unterstützen bei Problemen, die bei Klassenchats so zutage treten können. Und da geht es um Schwierigkeiten auch des Miteinanders, nämlich der Frage, wie kommuniziere ich mit anderen, wie verhalte ich mich anderen gegenüber, auch mit der Besonderheit, wie kommuniziere ich über WhatsApp. Das ist doch nochmal ein Unterschied, ob ich mir gegenüberstehe und die Reaktion meines Gegenübers sehe und sehe, dass ich gerade jemanden verletze oder ob ich mit der digitalen Distanz dann Dinge schreibe und vielleicht noch nicht mal wahrnehme, dass ich andere gerade verletze. Aber bei Klassenchats kann es auch zu vielfältigen anderen Problemen kommen. Was uns SchülerInnen häufig berichten, ist in erster Linie, gerade wenn sie noch jünger sind, die Vielzahl an Nachrichten, die ankommen. Sie werden sozusagen überflutet in Gruppenchats mit Nachrichten. Das kann sehr hohe Zahlen bis in die Hunderte an Nachrichten erreichen, die da so täglich ankommen. Und sie fühlen sich sehr unter Druck, da Schritt zu halten, die Nachrichten immer zu lesen, sofort darauf zu reagieren. Und es braucht Zeit und es braucht den Dialog, um gemeinsam Kommunikationsregeln auszuhandeln und zu besprechen, muss ich denn immer sofort antworten auf jede Nachricht? Ist es ein gezieltes Ignorieren, wenn ich jetzt nicht darauf antworte? Oder was kann Grund sein, wenn ich nicht sofort reagiere auf eine Nachricht? Also da können ganze Freundschaften, das ist ein bisschen übertrieben, dass Freundschaften dran zerbrechen, aber es kann auf jeden Fall zu großem Streit führen in Klassen 5 und 6. Aber es geht auch weiter, weil sehr viele Falschmeldungen die Runde machen in Klassenchats. Gerade bei Jüngeren sind das so die klassischen Kettenbriefe, die häufig beängstigende Inhalte auch haben. Aber auch ja, Kettenbriefe, die zu Abo-Fallen und Ähnlichem führen, die Links enthalten. Und eben auch wirklich Falschmeldungen verbreiten. Das kennt man, glaube ich, auch von, das meiste kennen wir von uns Erwachsenen auch. Irgendjemand sagt was und das stimmt nicht so ganz und alle reagieren drauf. Das sind entweder Falschmeldungen in Anführungszeichen aus dem direkten Umfeld, die zu Missverständnissen und Unmut führen können, aber auch wirklich Falschmeldungen, weil jemand etwas aufgeschnappt hat, eine Nachricht, die weiterleitet und nicht wirklich überprüft hat, ob die auch tatsächlich wahr ist oder nicht. Bei jungen Menschen höre ich auch sehr oft, dass Videos geteilt werden mit gewalthaltigen Inhalten, mit pornografischen Inhalten, tatsächlich auch kinderpornografische Inhalte, die die Runde machen, weil sich die jungen Menschen auch häufig nicht bewusst sind, dass das in den strafbaren Bereich geht und was das wirklich bedeutet und dass da auch reale Menschen zu sehen sind, die real leiden unter der Situation. Es ist doch erstmal was sehr Abstraktes, wenn ich das als Datei geschickt bekomme und weiterleite. Sie selber stehen vor der Herausforderung, sorgsam mit den eigenen Dateien, eigenen Daten umzugehen, gut zu überlegen, was schicke ich jetzt in den Gruppenchat, was schicke ich meiner besten Freundin, was gebe ich da preis von mir. Der Klassiker ist, was du auch gerade erwähnt hast, so die Schlagworte Sexting. Das kann passieren, dass ich dann über WhatsApp meinem ersten Freund oder meiner ersten Freundin ein intimes Bild von mir schicke und nach der Trennung das Bild dann im schlimmsten Fall die größere Runde macht. Das sind dann schon ganz große Probleme natürlich, die nicht zu vergleichen sind mit den kleinen Streitigkeiten. Auch Mobbing wird sehr häufig über WhatsApp ausgetragen. Das ist grundsätzlich kein Problem von WhatsApp. Das könnte genauso bei Signal passieren, alle Problematiken, aber findet eben auch auf der Ebene statt und ja, Hängt auch damit zusammen, dass ich eben nicht so wahrnehme, wie verletze ich jetzt, und ein Ausschluss zum Beispiel aus Gruppen bei WhatsApp sehr verletzend sein kann, weil ich dann ausgeschlossen bin von Informationen. Das heißt, es wird eine Gruppe gebildet innerhalb einer Klasse in dem Fall. Mhm. Ich bin erst dabei und werde dann ausgeschlossen, habe keinen Zugang mehr zu den Informationen. Ich weiß nicht, was über mich geschrieben wird in dem Chat. Oder ich bin noch drin und werde direkt beleidigt von vielen Menschen über einen längeren Zeitraum. Das sind so die Kriterien des Cybermobbings. Viele gegen einen. Das ist eine Machtungleichheit und es erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. Ja, es sind also sehr vielfältige Probleme, die im Klassenchat auftreten können. Aktuell ist auch, ja, so seit 1,5 Jahren in großer Diskussion, dass es antisemitische Inhalte beispielsweise gibt, die die Runde machen in Form von sogenannten Nazi-Stickern, so würden es die jüngeren Kinder bezeichnen. Anne Frank in vermeintlich lustigen Situationen, die Kinder wissen oft nicht, wer sich dahinter verbirgt, können überhaupt nicht einschätzen, welche Aussage damit im Zusammenhang steht und leiten das weiter, weil sie es lustig finden. Also, eine große Summe an Problemen, die dazu führen, dass wir gesagt haben, wir machen einen Online-Kurs zu dem Thema, der in Schulen direkt eingesetzt werden kann, in den Klassen 5 und 6. Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen können diesen Kurs gemeinsam mit der Klasse durchlaufen und sie beschäftigen sich dort zwar auch mit den schönen Seiten von WhatsApp, vor allem aber mit den Problemen, finden gemeinsam ihre individuellen Lösungen für die Probleme und vereinbaren in Form eines Klassenvertrags dann einen Umgang im Klassenchat. Dazu muss man natürlich sagen, dass ein Klassenchat niemals ein offizieller Chat ist, in dem Lehrkräfte aktiv wären. Das ist ja auch ein Medium, auf dem Lehrkräfte sich gar nicht austauschen dürfen mit ihren SchülerInnen, allein aufgrund des Datenschutzes. Das sind Klassenchats, die innerhalb der Klasse von sich aus gebildet werden, aber trotzdem in der Schule eine Rolle spielen, weil wenn der Tim morgens kommt und sagt, ich setze mich nicht neben Tom, der hat am Wochenende das und das geschrieben, dann trägt sich das natürlich auch weiter in den Schulalltag. Und so wird das dort eben auch behandelt. Ja, genau. Um die SchülerInnen da zu unterstützen, sich selbst zu helfen, indem sie selbst Regeln festlegen für ihre Klasse, die sie selber als wichtig erachten, sich ein Unterstützungsnetzwerk selber entwickeln, sagen, an wen wenden wir uns denn, wenn Problem XY besteht? Wer darf denn bei uns was machen im Chat? Wer hat welche Rechte? Wählen wir beispielsweise Moderatoren, so wie wir KlassensprecherInnen wählen für diesen Klassenchat? Es ist also die Hilfe zur Selbsthilfe angeleitet durch die PädagogInnen an der Schule, die mit dem Klassenchat-Kurs gemacht werden können.
Jetzt hast du da gerade schon, finde ich zumindest, relativ krasse Themen angesprochen, die da aufkommen konnten. Ich bin gespannt, aber fast ein bisschen besorgt, was sich dann jetzt hinter digitaler Notfall verbirgt.
Ja, das kann tatsächlich aus so etwas entstehen wie der Durchführung des Kurses mit Respekt im Klassenchat. Vielleicht wird bei so einer so 2 Doppelstunden, in denen das durchzuführen ist, sichtbar, dass es ein großes Cybermobbing-Problem in der Klasse gibt oder dass tatsächlich ein intimes Bild gerade die Runde macht. Man hat es ja manchmal, dass dann die SchülerInnen da sitzen und sagen, das habe ich neulich auch gesehen, in Klasse 7 war das und das und ich habe auch so ein Bild bekommen. Und auf einmal wird der Lehrkraft oder den SchulsozialarbeiterInnen bewusst, wir haben einen digitalen Notfall. Wir selber definieren das nicht ganz klar, weil es ist ja auch so ein bisschen eigene Definitionssache. Was ist für mich jetzt hier Notfall in der Schule? Das kann ganz breit gefächert sein. Erstmal können sich alle an uns wenden, wenn sie das Gefühl haben, es brennt. So würde ich den digitalen Notfall mal übersetzen. Es brennt bei uns. Der digitale Notfall ist ein Angebot für Schulen in Hessen, tatsächlich sich an uns zu wenden und zu sagen, wir haben hier ein großes Problem an der Schule und wissen nicht weiter, könnt ihr uns unterstützen? Wir schauen dann gemeinsam, wie gravierend ist das Problem wirklich, ergründen also gemeinsam, welche Tragweite hat das, wie schnell sollte auch darauf reagiert werden. Häufig setzen sich Lehrkräfte oder SchulsozialarbeiterInnen mit uns in Verbindung und sind aufgeregt und haben den Eindruck, sie müssen jetzt sofort reagieren. Aber das müssen sie nicht in jedem Fall. Klar, wenn ein intimes Bild die Runde macht, ist eine schnelle Reaktion sinnvoll, um das Ganze aufzuhalten, gerade wenn es dann erst begonnen hat. Bei längerfristigen Situationen wie Cybermobbing sollte man nicht unbedingt überstürzt handeln, sondern überlegt handeln und da braucht man auch ein bisschen Zeit. Und das Problem ergründen wir dann gemeinsam, beruhigen auch und überlegen erstmal, was können Sie denn selbst an Ihrer Schule tun? Auch da geht es um Hilfe zur Selbsthilfe, mal zu schauen, wie sieht es mit Gesprächen mit allen Betroffenen aus? Wie können Gespräche mit betroffenen SchülerInnen geführt werden? Sollten Lehrkräfte, Eltern oder andere Personen zu den Gesprächen hinzugezogen werden? Ist es sinnvoll, Beweise zu sichern beispielsweise, gerade wenn es um Sexting oder Cybermobbing geht? Gibt es ein Netzwerk innerhalb der Schule, StreitschlichterInnen, andere Ansprechpartner? Gibt es Lehrkräfte, die eine spezielle Ausbildung haben, die aktiviert werden können? Um zu schauen, könnt ihr euch erstmal selbst helfen und eine Strategie zu entwickeln. Man wird aber manchmal feststellen, das funktioniert nicht. Und gerade in diesen gravierenden Fällen, die ich jetzt angesprochen hatte, die zum Glück eher seltener sind als die Regel, aber durchaus vorkommen können, ist es notwendig, sich Hilfe von außen zu holen. Und da helfen wir dann beim Sortieren. Wir unterstützen passende Einrichtungen zu kontaktieren, die dann in den jeweiligen Problembereichen nochmal spezialisierter sind und weiterhelfen können. Wir haben viele Kooperationspartner, wenn es beispielsweise beim digitalen Notfall um Antisemitismus geht, der über den Klassenchat zutage kommt und wirklich ernsthaft und gravierend sein sollte, dann haben wir da natürlich andere Beratungsstellen, die spezialisierter sind als wir selbst. Wir sind MedienpädagogInnen und kommen aus verwandten Berufsbereichen und vermitteln da einfach an die Profis und also ja an die Expertin aus unserem Netzwerk. Prinzipiell können da alle anfragen, also Eltern, Lehrkräfte. Wir machen auch im digitalen Notfall Webinare zu verschiedenen Themenbereichen. Zuletzt war es beispielsweise Frauen in Games, die ja in dem Online-Gaming-Bereich einen sehr schweren Stand haben und sehr oft Hate Speech begegnen. Ja, und da gibt es auch ein Webinararchiv, da kann man sehr gerne reinschauen. Es gibt da vieles zu sehen, zu Fragen, Sexting, Cybercrime und Ähnlichem. Ja.
Das wäre eine meiner nächsten Fragen noch gewesen. Das heißt, ihr arbeitet hauptsächlich mit Schulen zusammen. Man kann euch aber auch als Einzelperson, also als Schülerin oder als Elternteil kontaktieren.
Grundsätzlich ja. Also Kontakt aufnehmen kann mit uns auf jeden Fall jeder. Was alle wissen sollten, wir können nicht bei individuellen Problemen von Familien helfen. Wir bekommen häufig Anfragen von Familien, die in die Richtung gehen, wie kann ich denn jetzt einen passenden Kinderschutzfilter für mein Kind in der dritten Klasse installieren oder Ähnliches. Wir haben sicherlich Angebote, auf die wir verweisen können, aber da gibt es kompetentere Institutionen als uns. Es gibt ClickSafe beispielsweise, die da sehr unterstützen. Es gibt Initiativen wie Schau hin oder Gutes Aufwachsen mit Medien. Auf die können wir verweisen, aber können im Einzelfall nicht selbst helfen. Es entsteht aber zum Beispiel häufig eine Teilnahme am Mentorenprogramm, in dem sich Eltern an uns wenden und sagen, ich sehe da ganz großen Bedarf, wie können wir das denn an die Schule weitertragen? Diese Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall und auch sowas kann dann über eine Kontaktaufnahme entstehen.
Wie schätzt du das ein, gerade weil ihr das ja nun auch seit einigen Jahren schon macht, dieses ganze Thema digitale Medienkompetenz, Social Media, alles was dazugehört, worüber wir heute jetzt auch schon gesprochen haben, das nimmt ja einen immer größeren Stellenwert ein in der Lebenswelt der Kinder, in der Lebenswelt der Jugendlichen, auch insgesamt. Merkt man das auch im Schulalltag? Also nimmt dieses Thema auch im Schulalltag mittlerweile eine größere Rolle ein oder ist es eigentlich immer noch sehr stiefmütterlich und es wird nur aufgegriffen, wenn irgendwelche Notfälle auftreten oder wenn mal jemand von extern kommt und einen Workshop anbietet?
Lange Zeit war das so. Ich habe das sehr häufig so erlebt, dass Schulen dann punktuell auf externe Experten, Expertinnen zurückgegriffen haben, gesagt haben, kommt doch mal zu uns in die Schule, macht einen Workshop, aber das Wissen ist wieder gegangen. Natürlich gab es auch Schulen, die sich gezielt anders entschieden haben. Dafür haben wir auch beispielsweise das Mentorenprogramm entwickelt, dass das Wissen an den Schulen angesiedelt ist und die AnsprechpartnerInnen. Ich glaube, durch Corona hat sich einiges verändert, weil es nochmal ins Bewusstsein geführt hat, wie notwendig Medienbildung an der Schule ist. Und damit meine ich nicht nur das Anwendungswissen und den Bereich Digitalisierung als solche, sondern auch Probleme, die einfach noch mehr im Schulalltag zutage traten, wenn in Videokonferenzsystemen beispielsweise Chats möglich waren, wurde da auch schnell sichtbar, dass es Probleme zwischen den SchülerInnen gab, die ja mit denen vom Klassenchat vergleichbar waren und da bestand eine größere Notwendigkeit, auch selbst nochmal aktiv zu werden und sich mehr damit auseinanderzusetzen. Also was ich sehr häufig höre, wir hatten gerade wieder größere Lehrkräftefortbildungen, viele neue Schulen im Mentorenprogramm haben gesagt, wir haben da jetzt mehr Rückhalt und auch die, die dem vorher kritisch gegenüberstanden, die sind jetzt auch, sprechen sich auch dafür aus, dass wir am Mentorenprogramm teilnehmen und es ist allen bewusster geworden, dass es jetzt eine Notwendigkeit besteht. Ich glaube, sehr vielen war es vorher auch bewusst und die haben das auch vorangetrieben. Es war dann an manchen Schulen eher ein individuelles Engagement, auch in dem Wissen, dass das bei Lehrkräften dann wirklich ein Engagement ist, das sich in den Freizeitbereich erstreckt. Und ich hoffe, das ist jetzt, der Bedarf ist jetzt auch nochmal so deutlich geworden, dass Schulen auch mehr Ressourcen bekommen, das wirklich auch umsetzen zu können. Die große Frage der Digitalisierung, aber auch der Medienkompetenz als solche mehr in den Schulalltag hineinzutragen, fester zu verankern. Denn auch Schulen hatten da, muss man wirklich sagen, in den letzten 20 Jahren einfach keine Unterstützung. Es gibt in der Regel kein WLAN an Schulen. Es gibt große bürokratische Hürden bei der Beantragung von Geräten. Es gibt keine zeitlichen Ressourcen oder sehr geringe zeitliche Ressourcen. Und diese Summe an Problemen hat dazu geführt, dass sehr engagierte Lehrkräfte in ihrer Freizeit mit ihren Privatgeräten dann die Medienkompetenz ihrer SchülerInnen gestärkt haben und dann in Klassenräumen ohne WLAN standen, was vieles nicht ermöglicht hat. Also da sehe ich auch die Verantwortung nicht primär bei Schulen, sondern auch nochmal auf politischer Ebene. Und ich hoffe, auch da ist es deutlich geworden.
Mhm. Ja. Vera, vielleicht zum Abschluss, und ich weiß, das ist immer so ein bisschen eine sehr spekulative Frage, aber wenn du in die Zukunft blickst, also ihr werdet ja bestimmt nicht arbeitslos werden mit diesen Angeboten, die ihr da habt, aber wie ist so deine Projektion sozusagen für die Zukunft? Glaubst du, dass diese ganzen Gefahren und Problematiken, die da lauern, noch stärker werden und Überhand nehmen? Oder bekommen wir das hin, dank euch und dank vieler anderer engagierter Menschen, dass man ja dem eher Herr wird und diese Medienkompetenz irgendwann so ausgewachsen ist, dass man diesen Problemen besser begegnen kann?
Ich bin sehr gespannt. Es hängt wirklich von äußeren Faktoren ab, denn von alleine passiert nichts, das ist klar. Wenn weiterhin die Unterstützung gering ist, wenn beispielsweise in Schulen auch vieles nicht unterstützt wird, die aktuelle Entwicklung hin in Richtung Digitalisierung ausgebremst wird, aus welchen Gründen auch immer, wenn auch Eltern nicht unterstützt werden, sich selber Kenntnisse anzueignen, um ihre Kinder zu unterstützen, dann wird sich das nicht verbessern. Ich sehe große Herausforderungen, zum Beispiel im gemeinsamen Umgang miteinander. Wir stehen vor der Herausforderung zu überlegen, wie wollen wir miteinander kommunizieren, wie respektvoll wollen wir miteinander kommunizieren. Wenn ich mich so im Internet bewege und die vielen Hasskommentare sehe, die sich gegen Gruppen von Menschen richten oder gegen Einzelpersonen, die einer bestimmten Gruppe von Menschen zugeordnet werden, habe ich da ein bisschen Sorge, wenn das sich einfach so weiterentwickelt, ohne dass da ein Umdenken oder ein Dialog auch gefördert wird, dann wird das in meinen Augen nicht besser. Es gibt auch neue Herausforderungen, die auf uns zukommen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die sich dann zum Beispiel darin äußern, dass es für uns künftig nicht leichter werden wird, Fake News zu erkennen. Es gibt beispielsweise die Deepfakes-Technologie, mit der kann ich Videos so manipulieren, dass Menschen, ich sehe Menschen, die vermeintlich etwas sagen, mit der gleichen Stimme, mit ihrer Mimik, aber sie waren es nicht. Man kann aus bestehendem Videomaterial Neues erzeugen und mit dem bloßen menschlichen Auge wird das immer schwieriger erkennbar sein. Und das wird uns vor neue Herausforderungen stellen, auch vor neue ethische Fragen und moralische Fragen, wenn es in den Bereich künstlicher Intelligenz geht. Ja, als dritten Bereich sehe ich als große Herausforderung den Bereich des Umgangs mit Daten, der Datensicherheit. Wie wollen wir selbst mit unseren Daten im Netz umgehen? Wie möchten wir unsere Daten schützen und wie können wir das auch? Und das ist in vielen Fragen auch eine große Herausforderung zu schauen, wo sollte der Gesetzgeber eingreifen, wo reguliert man durch Gesetzgebung, wo kann man überhaupt regulieren, weil es globale Angebote sind. Das ist ja auch was, wo wir mit deutschen Gesetzen auch nur bedingt Einfluss nehmen können. Und wie sieht es aber auch mit der Meinungsfreiheit aus? Also es sind viele Herausforderungen und die können wir gar nicht so alleine meistern, ohne dass da irgendwas passiert. Also wir brauchen einen intensiven interdisziplinären Diskurs, um diese Herausforderungen zu meistern. Und da ist auch Politik gefordert, Grundlagen zu legen. Es braucht auf jeden Fall auch mehr digitale Helden an Schulen, definitiv. Feste oder auch alternative Angebote, wie auch immer. Auf jeden Fall eine feste Verankerung der Medienkompetenzförderung an Schulen. Auf welche Weise auch immer, ob das über Peer-Education-Programme stattfindet oder auf anderen Wegen. Ganz klar brauchen unsere SchülerInnen Unterstützung, aber auch deren Eltern.
Zum Abschluss, wir haben einen groben Einblick dankenswerterweise von dir bekommen in eure Arbeit. Man erreicht euch am besten wahrscheinlich einfach über eure Homepage.
Ja, digitale-helden.de.
Ja. Ja. Und ich mache gerne ein bisschen, dann musst du das nicht selber machen, ich mache gerne nochmal ein bisschen Werbung. Also wenn man einfach sich auf dieser Homepage da umguckt, ihr bietet Webinare an, Online-Kurse an. Du hast über das Mentorenprogramm gesprochen. Zu ganz vielen breit gefächerten Themen gibt es da Angebote, einiges davon auch kostenlos. Dementsprechend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viele von euch sind Lehrkräfte oder aus dem pädagogischen Bereich, schaut euch da einfach wirklich sehr, 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 sehr gerne mal um, www.digitale-helden.de. Ich glaube, da ist eine ganze Menge dabei, die für viele von euch oder für viele von uns wirklich interessant ist und wichtig sind. Vera, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute bei uns zum Gespräch gewesen zu sein.
Ich danke dir, Sebastian.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die heutige Ausgabe des Club Universum Podcasts. Ich habe gerade gesprochen über digitale Helden und über die Ausbildung von digitalen Helden. Und hier zu Gast war Vera Born-Gesser und hat uns, ich habe es gerade schon gesagt, dankenswerterweise einen schönen Einblick, einen schönen Überblick gegeben über dieses vielfältige Thema und die Bedeutung dahinter. Danke euch fürs Zuhören. Genießt den Sommer, falls wir uns vorher nicht mehr hören sollten. Genießt auch sehr gerne die Sommerferien. Also in Bremen und Niedersachsen sind auf den letzten Metern. Einige von euch, die uns woanders hören, sind vielleicht schon in den Ferien und hören uns gerade hoffentlich irgendwo sicher und gut geschützt und trotzdem entspannt im Urlaub. Und ja, ansonsten, wie immer, passt auf euch auf, bleibt vor allem gesund. Und dann hören wir uns demnächst wieder zu einer neuen Ausgabe. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.